NDR Info. Echo des Tages.
Mit Lioba Werrelmann herzlich willkommen. Wir kümmern uns gleich um die Frage aller Fragen.
Also realistisch ist natürlich der Weg bis zum Finale. Ich meine, darüber sind wir uns bewusst. Deswegen glaubt auch jeder dran, dass die Möglichkeit besteht. An was anderes möchten wir gar nicht denken. Aber wir wissen, dass es natürlich schwer ist. Aber das ist eigentlich unsere gedankliche Planung.
Das war ein wenig verklausuliert der deutsche Teammanager Oliver Bierhoff. Die Fußballweltmeisterschaft startet heute Abend in Brasilien. Wir schalten gleich live dorthin und verraten Ihnen, was die Fußballfans und was die Spieler aus aller Welt erwartet. Außerdem im Programm. Die Innenminister haben beschlossen, weitere 10.000 syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Irak wollen die sunnitischen Extremisten sich nach Bagdad aufmachen. Und die Europäische Union versucht, den Anbau von Genmais zu erschweren. Dazu auch gleich unser Kommentar. Der deutsche Außenminister ist alarmiert. Frank-Walter Steinmeier fürchtet, dass durch die Kämpfe im Irak die gesamte Region noch weiter ins Chaos stürzt. Die Terrorgruppe, die sich Islamischer Staat im Irak und Syrien nennt, kurz ISIS, hat bereits die Großstädte Mosul und Tikrit unter ihre Gewalt gebracht. Nun wollen die Extremisten weiter Richtung Bagdad marschieren. Nina Amin berichtet.
Im Irak wird kein Ausnahmezustand verhängt, zumindest nicht sofort. Die heutige Parlamentssitzung musste vertagt werden. Es waren schlicht nicht genug Abgeordnete anwesend, um über die Verhängung des Notstandes abzustimmen. Der Parlamentsabgeordnete Sheikh Khaled El-Attija sagte nach der Sitzung am Mittag, das Parlament konnte leider keine Entscheidung treffen, um den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Regierung hat aber natürlich das Recht, das zu verlangen, denn sie trägt eine große Verantwortung im Moment. Darum rufen wir alle Volksgruppen, NGOs und politischen Kräfte auf, den nationalen Zusammenhalt zu stärken, mobil zu machen, die Gebiete zu befreien und den Terrorismus zu bekämpfen. Damit ist Regierungschef Nouri el-Maliki mit seinem Versuch gescheitert, seine Befugnisse für den Kampf gegen die Islamisten auszuweiten. Er hätte sonst Ausgangssperren verhängen können, Armee und Polizei hätten seiner direkten Kontrolle unterstanden. Warum so wenig Abgeordnete erschienen sind, ließen die Moderatoren im irakischen Staatsfernsehen heute offen. Es hieß, manche blieben aus persönlichen Gründen fern, andere seien nicht im Land. Fakt ist, dass vor allem Parlamentarier der sunnitischen und kurdischen Fraktionen die heutige Sitzung boykottierten. Denn wie viele Iraker wollen sie Maliki gar keine weiteren Befugnisse zusprechen. Sie fürchten, dass er sie nachher nicht wieder abgeben will. Schon zu oft hat er als Schiit die Sunniten seines Landes diskriminiert. Das hat den Extremismus erst befördert und die militanten Islamisten, die selbst sunnitisch sind, erst richtig stark gemacht. Und genau diese Kämpfer der Gruppe Islamischer Staat im Irak und Syrien, kurz ISIS, marschieren jetzt in Richtung Bagdad. ISIS-Sprecher Abu Mohammed el-Adnan hat die Kämpfer per Audiobotschaft dazu aufgerufen. Gebt nicht ein Stück Land wieder her, das ihr befreit habt, und lasst die Schiiten nicht den Boden betreten, außer auf euren Leichenteilen. Marschiert nach Bagdad. Wir haben eine Rechnung zu begleichen, die schon lange offen ist. Es ist Zeit, sie auszugleichen. Trefft die Schiiten im Morgengrauen an den Stadtmauern und lasst sie nicht zu Atem kommen. Wie glaubwürdig die Drohung ist, ist schwer überprüfbar. Sie wurde auf einer extremistischen Webseite veröffentlicht. Fakt ist, dass die ISIS-Kämpfer immer weiter gen Bagdad ziehen. Dabei gibt es unterschiedliche Meldungen, wie weit die Islamisten schon vorgedrungen sind. Irakische Medien berichten von heftigen Gefechten zwischen Sicherheitskräften und ISIS-Kämpfern rund 60 Kilometer nördlich von Bagdad. Die Islamisten sollen ihre Toten liegen gelassen haben und in Richtung Norden geflohen sein. Andere arabische Medien melden, irakische Soldaten seien weiterhin auf der Flucht vor den Extremisten. Wie schon in den letzten Tagen, als Sicherheitskräfte vor den Kämpfern der Al-Qaida-Splittergruppe flohen, die die nordirakische Millionenstadt Mosul regelrecht überrannt hatten. So oder so, alleine wird die reguläre irakische Armee den Kampf gegen die Islamisten nicht schaffen. Regierungschef Maliki hat Iraks Bürger aufgerufen, sich zu bewaffnen und gegen die Terroristen zu kämpfen. Ein Aufruf, der Malikis Hilflosigkeit zeigt.
Aus Kairo war das Nina Amin. Möchten Sie das gerne essen? Tortilla-Chips, die aus genmanipuliertem Mais hergestellt wurden? Oder Fleisch von Tieren, die genmanipulierte Pflanzen gefressen haben? Viele möchten das nicht. Lange schon versucht die Europäische Union, es den EU-Staaten zu erleichtern, den Anbau von Genmais zu verhindern. Nun ist man dabei einen großen Schritt weitergekommen. Wie, das sagt Ihnen Jakob Mayer.
Die EU-Staaten geben sich mehr Spielraum, wenn es um Anbauverbote für Genpflanzen geht. Der Streit darüber tobt seit Jahren. In den meisten EU-Staaten wollen Verbraucher, Landwirte und Regierungen kein Gengemüse auf den Äckern. Nur in wenigen Ländern wächst Genmais der Sorte Mohn 810. Über den Anbau der Sorte 1507 hat es hitzige Debatten gegeben. Jetzt sollen die EU-Staaten selbst entscheiden, ob sie umstrittene Genpflanzen anbauen, und zwar unabhängig vom Rest der Union. Das haben die EU-Umweltminister mit großer Mehrheit in Luxemburg beschlossen. Belgien und Luxemburg haben sich enthalten.
Das bedeutet, dass wir in Zukunft auf rechtssicherer Grundlage, auch wenn das manchmal angezweifelt wird, es ist eine rechtssichere Grundlage, in der Bundesrepublik Deutschland dafür optieren können, in der EU zugelassene gentechnisch veränderte Organismen gleichwohl in Deutschland nicht zuzulassen.
Sagt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Oder, wie es der zuständige EU-Kommissar Tonio Borg formuliert,
if the Commission and EFSA say no to cultivation,
lehnen Kommission und EU-Lebensmittelbehörde EFSA einen Antrag auf Zulassung ab, dann gilt dieses Nein für alle. Aber wenn Kommission und EFSA Ja sagen, dann gilt das Ja nicht für alle. Dann können Mitgliedstaaten den Anbau auf ihrem Gebiet blockieren. Bisher können EU-Staaten nationale Anbauverbote für Genpflanzen nur schwer durchsetzen. Wenn die Lebensmittelbehörde EFSA erst einmal grünes Licht gegeben hat, dann müssen sie nämlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse anführen. Künftig kann ein Land schon während der Zulassung verlangen, vom Antrag des Unternehmens ausgenommen zu werden. Und auch nach der EU-weiten Zulassung einer genmanipulierten Pflanzensorte bleiben den Regierungen 2 Jahre, um den Anbau auf den eigenen Äckern zu verbieten. Das können die Staaten dann auch mit Sorge um die öffentliche Ordnung begründen oder mit dem öffentlichen Interesse, also mit der Ablehnung in der Bevölkerung. Eine Klagewelle erwartet Bundesumweltministerin Hendricks nicht.
Ich bin da extrem gelassen, denn auch Agrarkonzerne müssen sich sozusagen, der Realität stellen.
Allerdings wurden in der Aussprache auch Unterschiede zwischen den Ministern deutlich. Der Vertreter Tschechiens warnte davor, die Gentechnologie ganz aufzugeben. Spaniens Umweltministerin beklagte massiven Druck der öffentlichen Meinung. Beide Länder stehen der Gentechnik vergleichsweise aufgeschlossen gegenüber. Umweltverbände und die Grünen befürchten, dass der Beschluss zu mehr Gentechnik in Europa führt und die Konzerne stärkt. Der zuständige Europaabgeordnete Martin Häusling.
Die Konsequenz wird sein, man winkt in Brüssel bei Zulassung alles durch und sagt dann, ja, national kann man ja die Entscheidung wieder zurücknehmen.
Die Grünen wollen den Beschluss im Europaparlament ablehnen, denn die EU-Staaten müssen sich mit dem Parlament einigen, damit die Regelung in Kraft treten kann, und das wird noch Monate dauern.
Soweit der Bericht von Jakob Mayer. Die Europäische Union bemüht sich also, den Anbau von genmanipulierten Pflanzen zu erschweren. Länder, die diese Pflanzen nicht auf ihren Feldern haben wollen, sollen es leichter haben, sie zu verbieten. Ist das der richtige Weg, um die Sorgen vieler Menschen ernst zu nehmen? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Karin Bentsch.
Es ist ein Kompromiss, aber ein guter. Denn danach soll in Zukunft jedes EU-Land selbst entscheiden können, ob Genpflanzen auf seinen Feldern angebaut werden dürfen oder nicht. Also nationaler Alleingang statt europäischer Gesamtlösung. Und das ist in diesem Fall auch richtig, denn die Ansichten über Gentechnik liegen in der EU weit auseinander. In Spanien und Portugal zum Beispiel sind viele offen für die sogenannte grüne Gentechnik. Dort wächst bereits Genmais der Sorte Mohn 810 auf den Feldern. In Frankreich und Deutschland dagegen sind die meisten gegen genmanipulierte Pflanzen. Auch die Bundesregierung will nun die Ausstiegsklausel nutzen. Sie bietet den Ländern das, was vorher nicht so einfach möglich war. Sie dürfen aus einer europäischen Anbaufreigabe ausscheren. Der Ausstieg wird denen, die keine Gentechnik wollen, dabei relativ leicht gemacht. Zum einen müssen sie keine neuen wissenschaftlichen Studien herbeischaffen, um die Gefahren der Gentechnik zu belegen. Zum anderen gibt es viel Spielraum bei den Begründungen. EU-Länder könnten sich zum Beispiel gegen die Anbaupläne sperren, wenn in ihrem Land das öffentliche Interesse dagegen steht, also viele Menschen es nicht wollen und massive Proteste drohen. Oder es gegen die Umweltpolitik des Landes spricht. Da bekommt man den Eindruck, wer nicht will, kann schnell mehr als einen Grund finden. Und dennoch, pauschal aussteigen geht dann doch nicht. Denn nach jetzigen Plänen werden die Regierungen über jeden Anbauantrag eines Konzerns einzeln entscheiden müssen. Die große Frage ist, wie die Unternehmen, die Gensaatgut verkaufen, reagieren werden. Warum sollten Sie freiwillig darauf verzichten, einen Antrag zu stellen, um in einem EU-Land Ihre Produkte anzubieten und damit möglicherweise auf gute Geschäfte verzichten? Es könnte also gut passieren, dass die Gensaatkonzerne klagen werden und dass über eine politische Entscheidung letztlich von Gerichten geurteilt wird. Diese Gefahr besteht und das muss man dann wohl aushalten. Und es bleibt zu hoffen, dass die Kennzeichnung von genetisch veränderten Produkten tatsächlich eingehalten wird, damit Verbraucher, die keine Genpflanzen auf dem Teller haben wollen, diese auch nicht aufgetischt bekommen.
Karin Bentsch kommentierte. Nun sind sie sich endlich einig. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, weitere 10.000 Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Das wurde gerade in Bonn bekannt, wo die Innenminister der Länder tagen. Meine Kollegin Kirsten Becker ist für uns zur Pressekonferenz gefahren und gerade zurück im Studio. Frau Becker, warum hat man sich mit dieser Entscheidung so schwer getan?
Also, dass mehr Flüchtlinge aufgenommen werden sollen, darüber waren sich eigentlich alle einig. Sowohl alle Parteien als auch die Innenminister der Länder, die heute hier in Bonn zusammengesessen haben mit dem Bundesinnenminister. Der strittige Knackpunkt, das waren die Kostenverteilung. Nun sagte Thomas de Maizière, der Bundesinnenminister, die Kosten für die Gesundheitsversorgung, die Anreise und die Unterbringung, also andersrum, die Unterkünfte, Versorgung und Einreise werde der Bund übernehmen. Und die Kosten für die Gesundheitsversorgung, die bisher die Kommunen übernehmen mussten, die auch deswegen große Sorge hatten, dass sie das finanziell gar nicht stemmen können. Diese Kosten für Gesundheitsversorgung werden nun die Länder übernehmen. Das war ein langes Zerren und ein langes Reißen um diesen Kompromiss, aber nun sind sich alle einig, dass das so funktionieren kann und dass mit diesem Programm ein drittes Bundeskontingent aufgelegt werden kann und dass 10.000 zusätzliche Flüchtlinge und damit doppelt so viele Menschen wie bisher nach Deutschland kommen sollen.
Haben die Innenminister der Länder denn auch gesagt, wo die Flüchtlinge unterkommen sollen, also in welchen Bundesländern?
Also dazu gibt es einen Schlüssel, der ist abhängig von der Bevölkerung. In den jeweiligen Bundesländern. Nach NRW zum Beispiel werden ungefähr 22% dieser 10.000 Menschen kommen, also 2.200 Menschen ungefähr werden nach NRW kommen. Und dieser Schlüssel, der ist immer festgelegt. Das heißt, da gibt es keine Änderung zu den bisherigen Schlüsseln der Verteilung.
Und ist man nun der Meinung, man hat genug getan oder bräuchten nicht noch viel mehr Menschen die Chance, das Land zu verlassen? Hält man sich da noch eine Hintertür offen, dass doch noch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Flüchtlinge nach Deutschland kommen können?
Also die Tür ist ganz sicher nicht geschlossen, aber bisher sind eben alle erstmal froh, dass sie diesen Kompromiss gefunden haben. NRW-Innenminister Jäger zum Beispiel sagte zum Beispiel, Deutschland stehe zu seiner humanitären Verantwortung und es sei dazu richtig, dass wir gemeinsam noch stärker helfen als bisher. Damit appellierten aber auch alle Innenpolitiker, die heute hier waren, daran, dass Europa doch auch erst noch mal gucken solle, dass eben die wirtschaftlich starken Nachbarn in der EU auch gucken müssten, dass sie mehr Flüchtlinge aufnehmen. Man betonte immer wieder die Vorreiter- und Vorbildrolle von Deutschland, dass man nun mehr Flüchtlinge aufnimmt. Aber es gibt natürlich ganz viele Menschen, die trotzdem sagen, es sind immer noch viel zu wenig Flüchtlinge, die damit die Chance bekommen, nach Europa oder auch nach Deutschland zu kommen. Aber bisher ist dieses Programm eben erst mal aufgelegt und de Maizière hat sich auch Kritik an der Zahl erstmal verbeten, weil er darauf verwiesen hat, dass man schon sehr viel mehr tue in Deutschland als in den angrenzenden EU-Staaten.
Dankeschön, das war live aus Bonn meine Kollegin Birgit Becker. Und Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Gerade erst haben wir sie gemeinsam über einen idyllischen See rudern sehen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den britischen Premier David Cameron. Im schwedischen Harpsund wollten die beiden gemeinsam mit ihren Kollegen aus Schweden und den Niederlanden einen neuen EU-Kommissionschef ausklungeln. Weit gekommen sind sie auf dem See nicht. Nun haben Merkel und Cameron ein neues, unangenehmes Problem. Camerons Tories haben sich im EU-Parlament mit der eurokritischen Alternative für Deutschland zusammengetan. Die anderen deutschen Parteien in Brüssel sind wenig amüsiert. Martin Bohne berichtet.
Die 7 AfD-Abgeordneten im neuen Europäischen Parlament haben ihre Wunschpartner gefunden. Die Fraktionen der europäischen Konservativen und Reformisten EKR. Parteichef Bernd Lucke freut sich.
Ja, das ist sicherlich die Fraktion, der wir hier am nächsten stehen, weil das die Fraktion ist, die die Europäische Union reformieren will. Wir glauben, dass die EU sehr viel schlanker werden muss, dass Kompetenzen wieder zurückverlagert werden sollten auf die Mitgliedstaaten.
Aber es war lange alles andere als sicher, dass die von den britischen Tories vor 5 Jahren gegründete Parlamentsgruppe die Alternative für Deutschland auch tatsächlich aufnehmen würde. Mehrmals wurde die Abstimmung verschoben. Bernd Lucke vermutet dahinter den Druck von Bundeskanzlerin Merkel.
Es gab eben den massiven Druck der beiden Parteiführungen, der Konservativen in England und der polnischen PIS, der wiederum augenscheinlich auf Druck der deutschen Bundesregierung zurückzuführen ist. Und ich finde es sehr positiv, dass die Parlamentarier sich diesem Druck verweigert haben und einfach so entschieden haben, wie sie das selbst für richtig halten.
Ein Sprecher des britischen Premiers und Tory-Chefs Cameron äußerte sich auch schon enttäuscht über den Ausgang. Cameron habe die Aufnahme der AfD nicht unterstützt. Cameron will es sich nämlich mit der Bundeskanzlerin, die eine Zusammenarbeit mit der AfD ausdrücklich ablehnt, nicht verscherzen. Er braucht die Kooperation Merkels, um Reformen in seinem Sinne in der EU durchzusetzen und auch um Jean-Claude Juncker als neuen EU-Kommissionspräsidenten zu verhindern. Die EKR ist mit dem Beitritt der AfD-Leute zur drittstärksten Fraktion im Europaparlament geworden. 64 Abgeordnete gehören der Gruppe an, neben den Tories und der Partei der polnischen Kaczynski-Brüder auch umstrittene rechtspopulistische Parteien wie die Dänische Volkspartei und die Wahren Finnen. Von denen einige Abgeordnete, so der Vorwurf von Liberalen und Grünen an die Adresse Bernd Lucke's, wegen rassistischer Äußerungen vorbestraft seien. Der ist überrascht.
Also das ist mir überhaupt nicht bekannt. Das kann ich weder bestätigen noch dementieren.
Obwohl die rechtskonservative EKR nun gestärkt aus den Wahlen der Fraktionsbildung hervorgeht, die proeuropäischen Parteien bleiben gelassen. Manfred Weber, der frischgebackene Chef der größten Fraktion, der konservativen EVP, hält das Zusammengehen von AfD und EKR für bedeutungslos.
Weil wir in der EVP-Fraktion eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten anstreben, um hier stabile Mehrheiten zu organisieren.
Also eine große Koalition auch in Brüssel und Straßburg. Bernd Lucke sieht seine EKR dennoch als größte Oppositionskraft. Konstruktiv in die Parlamentsarbeit einbringen will er sich trotzdem. Nur pro forma in Brüssel eingeschrieben sein und weiter vor allem bundespolitisch unterwegs sein, das komme für ihn nicht in Frage.
Nein, ich will das also auch ganz klar machen, dass meine Verpflichtung dem Europäischen Parlament gilt. Ich tanze da nicht auf mehreren Hochzeiten.
Und umziehen nach Brüssel will der AfD-Chef auch.
In der Türkei hat heute ein Prozess begonnen, der von Rechtsstaatlichkeit und Fairness weit entfernt scheint. In Istanbul stehen 26 Menschen vor Gericht, denen vorgeworfen wird, im vergangenen Jahr die Proteste gegen die Regierung Erdogan organisiert zu haben. Es ist nur der erste von einer ganzen Reihe von Prozessen. In Izmir zum Beispiel sind Jugendliche angeklagt, weil sie auf Twitter Kurznachrichten über die Demonstrationen verbreitet hatten. Vom ersten Prozesstag berichtet Christian Butkereit.
Dieser Prozess ist eine Schande, ein Skandal. Er wird uns stets in Erinnerung bleiben, denn hier stehen Freiheit, Demokratie, Frieden und Menschen vor Gericht, die sich für ihre Umwelt einsetzen.
Professor Özdemir Aktan ist Vorsitzender des Verbandes türkischer Ärzte und spricht zu etwa 100 Demonstranten vor dem Istanbuler Justizpalast. Der Ärzteverband ist Mitglied der sogenannten Taksim-Solidaritätsplattform und sitzt seit heute auf der Anklagebank. Gemeinsam mit Stadtplanern, Architekten und Vertretern von mehr als 100 Einzelorganisationen. Der Vorwurf wiegt schwer. Bildung einer terroristischen Vereinigung im Zuge der Gezi-Park-Proteste vor einem Jahr. Die Teilnehmer der kleinen Demonstration vor dem riesigen Gerichtsgebäude sprechen von einer verkehrten Welt.
Ein Prozess, bei dem nicht die Täter, sondern die Opfer vor Gericht stehen. Eine Ironie. Was diesen Prozess besonders macht, ist der Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Aber sie werden damit keinen Erfolg haben. Das ist eine reine Einschüchterungspolitik. Eigentlich müssten diejenigen vor Gericht gezerrt werden, die aufgrund ihrer Anordnungen und Befehle den Tod vieler Menschen zu verantworten haben. Also beispielsweise der Gouverneur von Istanbul, der Innenminister oder auch Ministerpräsident Erdogan.
8000 Menschen waren im Zuge der wochenlangen Proteste verletzt worden. 4 kamen unmittelbar durch Polizeigewalt ums Leben. Etwa weil sie von einem Tränengasgeschoss am Kopf getroffen wurden. Während bisher nur 5 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten eröffnet wurden, müssen sich landesweit 5.500 Demonstranten vor Gericht verantworten. Drinnen im modernen Verhandlungssaal herrscht dichtes Gedränge. Heute geht es um 26 Angeklagte. Sie und ihre Anwälte finden kaum Platz, von den vielen Zuschauern ganz zu schweigen. Prominenteste Beschuldigte in diesem Verfahren ist Mücella Yapıcı. Die Generalsekretärin der Istanbuler Architektenkammer gilt als eine der Galionsfiguren der Proteste. Sie sieht in dem Prozess vor allem den Versuch, die Bevölkerung einzuschüchtern.
Allein die Tatsache, dass wir der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt werden, erzeugt Druck. Die Gesellschaft soll mittels dieses Prozesses eingeschüchtert werden. Das ist uns schon klar. Aber ich wiederhole, Wir haben in unserer Sache Recht und deswegen gebe ich dem Druckmechanismus keine Chance.
In ihrer Verteidigungsrede sagte Yapıcı, sie habe nur das getan, was jeder verantwortungsvolle Bürger tun sollte, sich gegen ein unsinniges Projekt zur Wehr gesetzt. Im Gezi-Park ein Einkaufszentrum zu bauen, widerspreche jeder Vernunft. Dass man ihr unterstellt, Widerstand gegen Polizisten geleistet zu haben, sei angesichts ihrer 63 Jahre dagegen eine charmante Anschuldigung. Unter den Beobachtern im Gerichtssaal befinden sich auch Vertreter der Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Deren Direktor für Europa und Mittelasien, John Dahlhusen, sagt, Gerichtsverfahren in der Türkei folgten häufig ihrer eigenen Logik.
Ich erwarte, dass der Großteil der Verfahren, gerade gegen prominente Angeklagte, in Freisprüchen endet. Aber die Prozesse werden sich über eine lange Zeit hinziehen und wie eine düstere Warnung vor weiteren Protesten wirken. In Fällen, die in den Medien wenig Beachtung finden, ist zu befürchten, dass Menschen verurteilt werden, nur weil sie friedlich demonstrierten.
Christian Butkereit berichtete aus der Türkei. Lange haben sie darum gerungen. Die Kultusminister konnten sich diesmal fast nicht einigen, wann in den nächsten Jahren jeweils die Sommerferien stattfinden sollen. Die Tourismusindustrie hat nämlich sehr viel Druck gemacht. Sie verdient am besten, wenn die Sommerferien der einzelnen Bundesländer möglichst weit auseinanderliegen. Und die Tourismusbranche kann sich nun freuen. Julia Barth berichtet.
Noch am Morgen hatte niemand so wirklich mit einer Einigung gerechnet. Am Ende des Tages aber steht die Sommerferienplanung für die Jahre 2018 bis 2024. Der Kompromiss sieht vor, auch in Zukunft beginnen die Sommerferien in keinem Bundesland vor dem 20. Juni. Dafür wird der Korridor etwas ausgeweitet, und zwar auf durchschnittlich knapp 85 Tage. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Schulministerin Silvia Lörmann, zufrieden.
Es stand ja in Rede, dass es 90 Tage sein müssten, wie vor langer, langer Zeit. Das ist, seit wir zentrale Prüfungen haben, seit wir die Erkenntnis haben, dass wir zusammenhängende Lernphasen brauchen, ist das klar, dass das nicht geht. Aber wir haben auch noch mal einen Schritt und eine Brücke für Schleswig-Holstein bauen können.
Das Land Schleswig-Holstein war der Wackelkandidat bei der Einigung. Die dortige Kultusministerin Waltraud Wendel fühlte sich an einen Beschluss ihres Landeskabinetts gebunden, der vorsah, den Start der Sommerferien auf Anfang bis Mitte Juni vorzuziehen und einen 90-Tage-Korridor so weit wie möglich auszuschöpfen. Das hatten auch die Wirtschaftsminister der Länder gefordert. Sie rechnen vor, für jeden nicht gewährten Ferientag gehen der Tourismusbranche geschätzte 100.000 Euro verloren. Denn, so die Befürchtung, wenn zu viele Bundesländer gleichzeitig Urlaub haben, gibt es in den deutschen Ferienregionen keine freien Betten mehr und deutsche Urlauber weichen möglicherweise aufs Ausland aus. Für die Kultusminister standen aber vor allem die pädagogischen Gesichtspunkte im Vordergrund. Ihnen ist wichtig, dass die beiden Schulhalbjahre in etwa gleich lang sind und dass die Prüfphasen für Abitur und mittlere Reife nicht zu sehr komprimiert werden.
Ganz klar ist, die pädagogischen Grundsätze, die sind die wichtigsten, aber der Zeitraum ist eben auch etwas ausgeweitet worden, sodass die Tourismuswirtschaft hier auch noch ein Signal bekommen hat seitens der KMK.
Die Sommerferientermine werden von den Bundesländern langfristig nach einem rollierenden System festgelegt. In einem Jahr starten die einen Länder früher, im anderen Jahr die anderen. Das soll Staus auf den Autobahnen und Engpässe im Tourismus vermeiden. Nur Bayern und Baden-Württemberg beteiligen sich daran nicht. Dort beginnen die Sommerferien traditionell immer erst Ende Juli, Anfang August. Ursprünglich wurde das damit begründet, dass die Kinder bei der Ernte helfen müssen. An dieser Sonderrolle soll sich auch in Zukunft nichts ändern.
Aus Berlin war das Julia Barth. Die Nachricht kam gerade erst und ist völlig überraschend. Frank Schirmacher ist tot. Schirmacher war Mitherausgeber der FAZ, er war Buchautor. Mit seinem Buch Das Methusalem-Komplott hat er nicht nur die Bestsellerlisten und die Talkshows gestürmt, sondern auch in der Debatte über unsere alternde Gesellschaft wichtige Akzente gesetzt. Vor allem aber war Frank Schirmacher einer der renommiertesten Journalisten Deutschlands. Und er wurde nur 54 Jahre alt. Thorsten Harms berichtet.
Der Mitherausgeber der FAZ, Frank Schirmacher, ist völlig überraschend im Alter von 54 Jahren gestorben. Das bestätigte die Pressestelle der Zeitung am Abend. Todesursache ist laut FAZ ein Herzinfarkt. Ein Sprecher sagte, die Mitarbeiter des Blattes seien geschockt. Zahlreiche Politiker und Autoren lobten Schirmacher für die von ihm angestoßenen Debatten. Der Journalist war seit 1994 Mitherausgeber der Zeitung mit der Zuständigkeit für Feuilleton und Wissenschaft. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Für seine Anstöße zur Literatur- und Kunstdebatte wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der gebürtige Wiesbadener galt als einer der führenden deutschen Intellektuellen. Schirmacher prägte die Diskussionen weit über das Feuilleton hinaus, zum Beispiel zur Finanzkrise, zur demografischen Entwicklung oder zur Rolle des Internets. Er veröffentlichte auch mehrere Sachbücher zu diesen Themen. Der studierte Germanist und Literaturwissenschaftler war seit 1985 Redakteur bei der FAZ. Er wurde als Redaktionsleiter Nachfolger von Marcel Reich-Ranicki. Er galt als besessener Zeitungsmacher. Schirmacher hinterlässt zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Zuletzt war sein Lebensmittelpunkt in Potsdam.
Zum Tod des FAZ-Mitherausgebers und Journalisten Frank Schirmacher war das Thorsten Harms. Und nun ein Themenwechsel. In Brasilien startet heute Abend die Fußball-Weltmeisterschaft. Für uns dabei ist mein Kollege Jens Wolter und nun ist er live zugeschaltet. Hallo nach Rio de Janeiro.
Schönen guten Tag, hallo.
Herr Wolters, man könnte meinen, ganz Brasilien tanzt jetzt vor lauter Vorfreude, aber wir hören hier von Protesten und Tumulten. Wie erleben Sie den Start dieser Fußball-Weltmeisterschaft?
Also es ist ein Mix aus beidem, muss man sagen. Es gibt genügend Vorfreude, die auch in den vergangenen Tagen sich immer mehr steigerte, dass man Häuser sieht, die mehr oder weniger von außen in grün und gelb tapeziert wurden. Also da reicht dann schon nicht mehr die kleine auf dem Balkon befestigte Fahne Brasiliens. Und es gibt auch die Fähnchen am Auto. Das gibt es alles. Aber natürlich gibt es auch die Proteste, gerade allen voran in Sao Paulo, dem ersten Spielort. Und da habe ich mit einem Kollegen gesprochen, der daran teilgenommen hat oder besser gesagt diesen Protestzug begleitet hat, weil er wissen wollte, wie sich das denn da dort verhält. Und der sagte, dass es mehrere hundert friedliche Demonstranten gab, die ein Transparent zum Beispiel dabei hatten, auf dem zu lesen war, wenn wir keine Rechte haben, dann wird es auch keine WM geben. Das Ziel der Demonstranten war, eine Hauptzufahrtsstraße zum Stadion des Eröffnungsspiels heute lahmzulegen, zu blockieren. Und die Polizei ist mit unverhältnismäßiger Härte und mit einem Riesenaufgebot, wie der Kollege sagte, dagegen vorgegangen. Tränengas, Gummigeschosse wurden eingesetzt, von oben drückten auf die Gruppe mehrere Hubschrauber. Also wirklich, das ist die unschöne Seite dieser WM, zumindest rund um dieses Eröffnungsspiel. Ob das dann bei jedem Spiel so sein wird, das muss man erst einmal abwarten. Aber diese Bilder begleiten halt das, was im Stadion stattfinden wird.
Zu dem, was Sie berichten, passt, dass die brasilianische Regierung sagt, man werde auch weiterhin mit aller Härte gegen Demonstranten vorgehen. Also diese Bilder werden uns auch weiterhin begleiten.
Das vermute ich fast, ja. Das gab zwar mal vor Wochen die Ankündigung der Demonstranten, dass an jedem Spielort, zu jedem Spiel, 64 haben wir da an der Zahl, es Demonstrationen geben wird. Wie groß die ausfallen und wie sehr die uns in die Kamera fallen oder ins Mikrofon fallen, das muss man dann halt abwarten. Aber die Regierung Brasiliens und auch die FIFA natürlich, die wollen sich eigentlich ihr schönes, buntes Spektakel nicht verderben lassen und wollen diese Bilder eigentlich vermeiden. Aber es ist natürlich auch sicher, dass wir Journalisten darauf achten werden, was außerhalb der 1:0 Berichterstattung außerhalb des Fußballstadions noch vonstatten geht. Und deshalb achten wir sehr wohl auch darauf.
Und inwieweit spielt die Diskussion, die die Fußball-WM insgesamt in Verruf gebracht hat, die Diskussion um Bestechungen bei der Vergabe der Weltmeisterschaften, inwieweit spielt die noch eine Rolle?
Also wenn man alleine es an dem Beispiel Brasilien belässt, dann sagen die Brasilianer oder Leute, die sich näher und länger mit dem Land auseinandergesetzt haben als wir, die wir wirklich nur für die Weltmeisterschaft hier einrücken, die sagen, dass eigentlich dass die Regierung das Land und die Bevölkerung schon sehr lange betrogen hat. Dass es Brasilien ein erste Weltsteuerzahlerland ist, aber das, was am Ende wieder ausgeschüttet wird an die Bevölkerung, das hat wirklich dritte Weltniveau. Und man hat es jetzt übertrieben rund um diese WM und deshalb gehen die Leute mittlerweile auf die Straße und lassen sich das nicht mehr gefallen und das spielt sehr wohl eine Rolle und was am Ende davon übrig bleibt, das steht und fällt, vermute ich fast, mit dem sportlichen Erfolg. Ist die brasilianische Nationalmannschaft erfolgreich? Kann das wirklich dann nochmal irgendwie einen Schub geben, dass vielleicht Brasilien in ein besseres Licht sich selber rückt? Aber das muss man halt erstmal abwarten.
Heute Abend um 22 Uhr unserer Zeit ist Anpfiff. Gastgeber Brasilien spielt gegen Kroatien. Dann wird es wahrscheinlich ein echtes Heimspiel für Brasilien, oder?
Das wird's auf alle Fälle. Da setzen die ganzen Spieler drauf. Aber sie wissen natürlich auch, dass auf ihren Schultern ein ziemliches Paket, ein ziemlicher Rucksack lastet, weil es wird nicht nur ums Sportliche gehen. Es geht nicht nur darum, dass der 6. WM-Titel geholt werden soll, sondern auch eben, dass man halt dem ganzen Land etwas Gutes zukommen lässt mit einer gelungenen WM. Wenn man die Brasilianer auf der Straße fragt, dann gibt's gar kein anderes Ergebnis als ein Sieg heute Abend gegen Kroatien. Aber man muss auch sagen, die Kroaten, die haben eine Mannschaft hier am Start, die kann durchaus die großen Nationen wie eben Brasilien auch ärgern. Ich gehe allerdings trotzdem davon aus, dass Brasilien heute gewinnen wird zum Auftakt dieser WM.
Und noch ein Tipp, auf welchem Platz landet am Ende Deutschland?
Da fällt man immer so schnell in Ungnade, wenn man nicht sagt, die wird Weltmeister, die Mannschaft. Ich glaube, dass sie es schwer haben wird, das Halbfinale zu erreichen, maximal das Viertelfinale. Das ist meine Prognose. Wenn es mehr gibt, dann lasse ich mich gerne Lügen strafen, dann lasse ich mich gerne überzeugen, dass ich da irgendwie falsch lag. Aber das ist meine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt.
Vielen Dank. Das war live aus Rio de Janeiro Jens Wolters. Und damit endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Lioba Werlmann.